Also erstens eine etwas ausführlichere persönliche Darstellung. Das hängt damit zusammen, dass es wahrscheinlich bei keinem Thema so interessant ist, zu wissen, vor welchem Hintergrund jemand spricht, wie gerade bei dem Thema Leid. Also möchte ich Ihnen etwas aus meinem Leben erzählen und dann kommen wir aber noch zu anderen Dingen. Also erstens, warum ich Christ bin. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und mich hat am stärksten ein Wort meines Vaters geprägt. Der hat immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt, alles gelogen. Wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie aufwachsen in einer Umgebung, wo alles, was man Ihnen sagt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein außerordentlich misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich geworden. In der Oberstufe des Gymnasiums saß ich dann neben einem Christen. Wir waren vorher schon in der gleichen Klasse und hatten uns dann beide als einzige Jungen aus unserer Klasse dafür entschieden, in den sprachlichen Zweig zu gehen, nicht in den mathematischen, was die Jungs sonst gemacht haben. Und da wir die beiden letzten übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse waren, saßen wir nebeneinander. Und dieser Junge war Christ und er sagte, Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das eine völlig überraschende und gerade so verblüffende Mitteilung. Ich habe die anderen gefragt, was denkt ihr über den? Und die haben gesagt, naja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das war der Fall. Seine Eltern waren auch Christen. Aber das hat mich nicht als Argument überzeugt, denn er hat sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus. Und mir war klar, dass die Auferstehung von Jesus mit seinen Eltern nichts zu tun hat. Man muss sich damit irgendwie anders beschäftigen. Und das hat mich interessiert. Ich war damals auf der Frage nach dem Sinn des Lebens, wozu soll ich mich engagieren, wenn mit dem Tod sowieso alles aus ist? Auch für andere, mich zu engagieren. Deshalb fand ich das eine interessante Frage mit der Auferstehung. Ich habe mir auch die Frage gestellt, kann ein Historiker was dazu sagen oder muss man das einfach glauben? Die Christen glauben es, aber mehr weiß man auch nicht. Ich habe dann in Gießen und vor allen Dingen in München alte Geschichte studiert, war dann davon beeindruckt, dass man als Historiker wirklich einiges sagen kann zur Auferstehung von Jesus und bin Christ geworden während meines Studiums. Nicht, weil mich die Argumente alle alleine überzeugt hätten, sondern weil man mir auf einmal vermitteln konnte, dass der Glaube an Jesus wird sich nicht einstellen, nur aus der Distanz. Mir war klar, dass es darum geht in meinem Leben, dass ich die Distanz überwinde. Ich hatte viel mich mit Argumenten beschäftigt, das ist auch nötig, das macht man aus der Distanz. Aber ich wusste, neue Argumente werden nicht mehr kommen. Und es klang mir glaubwürdig mit der Auferstehung und mit Jesus. Also habe ich eines Nachts zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. So begann mein Leben als Christ. Nach meinem Studium hatte ich einmal das Angebot, an einer Universität Assistent zu werden für alte Geschichte und hatte die Anfrage von der SMD, Reisesekretär zu werden. Ich bin dann Reisesekretär geworden. Ich war Reisesekretär für Bayern und große Teile Baden-Württembergs. Das war für mich anstrengend, denn ich bin ein einzelgängerischer Mensch. Das merkt man jetzt nicht so, weil man sagt, er redet ja dauernd, aber das hängt damit zusammen, man hat mich gebeten zu reden, also das will ich machen. Also rede ich jetzt, aber eigentlich bin ich ein ganz stiller Mensch und dachte früher immer, wenn man zu dritt war, die beiden anderen können sich ja ohne mich ganz gut unterhalten. Und jetzt musste ich überall mich mit anderen Studenten treffen, mit Christen und Nicht-Christen, als Reisesekretär. Nach einem knappen Jahr bekam ich eine Kollegin, die kam wie ich aus Dillenburg. Wir kannten uns flüchtig und haben uns dann besser kennengelernt und haben so gut kennengelernt, dass wir sogar geheiratet haben. Und wiederum ein gutes Jahr später, und zwar ausgerechnet am 20. November, den wir heute auch schreiben, 20. November 1979, sind wir aufgebrochen in eine Reise mit unserem kleinen Sohn in die DDR. Ich war schon einige Male vorher in der DDR gewesen und hatte dort gesprochen. Das war mir nicht erlaubt. Ich stand nirgendwo auf der Rednerliste, sondern man hat es immer kaschiert und hat gesagt, bei einer größeren Konferenz, da kommt einer, der hat so eine lange Reise hinter sich, von West nach Ostdeutschland. Das war eine ganz lange Reise, von Ost nach Westdeutschland, die war noch länger. Weil er so eine lange Reise hinter sich hat, darf er jetzt ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich Grußworte von 45 Minuten Länge von mir gegeben. Und habe die Gruppen also da gegrüßt. Und wir waren nun zum ersten Mal in der DDR. Auf dem Rückweg, bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen Verkehrsunfall, bei dem meine Frau und auch unser Sohn ums Leben gekommen sind. Ich selber bin schwer verletzt worden. Ich saß hinten im Auto und habe den Unfall nicht wahrgenommen, weiß also gar nicht, wie das überhaupt passieren konnte, aber es ist passiert. Und als ich dann aufwachte, sagte man mir, ihre Frau und ihr Sohn leben nicht mehr. Spätestens von diesem Moment an hat mich die Frage nach Leid und Gott natürlich beschäftigt. Ich war Christ geworden, ich lebte als Christ, ich war sogar in einem christlichen Werk engagiert. Ich habe etwas gemacht, was sich nicht viele vielleicht damals getraut hätten. Ich bin in die DDR gefahren, habe dort gesprochen. Der letzte Reisesekretär, der in die DDR gefahren ist von Seiten der SMD, der saß vorher 9 Monate in Einzelhaft. Und daher hat sich die Begeisterung in Grenzen gehalten, da nochmal hinzufahren. Und dann sowas auf dem Rückweg. Leid und die Frage nach Gott. Und was ich im Laufe der Jahre herausgefunden habe über diese Frage, das möchte ich Ihnen nun heute Abend mitteilen. Ich habe übrigens später noch einmal geheiratet, lebe mit meiner Frau jetzt in Marburg. Wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Ich bin bei der SMD geblieben. Ich war dann Leiter der Studentenarbeit, war dann Generalsekretär und habe dann das Institut für Glaube und Wissenschaft gegründet, was ich dann im Rahmen der SMD betrieben habe und was auch jetzt weitergeführt wird. Zu meinen Schwerpunkten zählen Hörsaalvorträge, vor allen Dingen in Osteuropa und in Ländern der früheren Sowjetunion, seit vielen, vielen Jahren. Aber was habe ich zum Thema Leid herausgefunden? Ich fange zunächst mal mit dem Wort an. Das deutsche Wort Leid hängt zusammen oder stammt ab vom althochdeutschen Lidan. Und Lidan heißt in die Fremde ziehen. Elend heißt übrigens außer Landes sein. Am Fuße des Brockens in Sachsen-Anhalt gibt es ein Dorf mit dem Namen Elend. Wenn Sie da hinkommen zu dem Dorf, da ist draußen so ein Schild, da steht drauf, dass mal Mönche auf dem Wege, Pilger auf dem Wege in den Süden waren und sind nur bis dahin gekommen. Also den Rest haben sie irgendwie da nicht mehr hinbekommen und nannten dann, weil sie außer Landes waren, diesen Ort Elend. Allerdings, wenn Sie da hinkommen, werden Sie feststellen, dass der Nachbarort Sorge heißt. Also so besonders gut hat sich die Sache vielleicht nicht entwickelt. Zu DDR-Zeiten gab es übrigens den Witz auf dem Brocken, dass ein Reiseführer sagte, hier ist der Westen und hier liegen Elend und Sorge. Das war eine rein geografische Aussage. Elend und Lidan, in die Fremde ziehen. Das heißt, im Deutschen macht das Wort Leid darauf aufmerksam, dass wenn wir leiden, wir den Eindruck haben, dass wir nicht in unserer eigenen Heimat sind. Wir sind außer Landes, wir sind in der Fremde. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeder empfindet im Leid. Die Frage, die sich im Leid vor allem stellt, ist die Frage nach dem Sinn. Was für ein Sinn hat dieses Leid? Ist das nicht ungerecht, was mir oder anderen widerfährt? Und es gibt keine Frage, die schwerer zu beantworten ist, als die, wenn jemand sie fragt, warum ich? Die kann man meistens nicht beantworten. Warum ich? Also man hat den Eindruck, das Leben sollte anders sein. Das ist nicht meine wahre Heimat. Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedanke, wenn man ihn positiv formuliert. Nämlich, dass wir in uns eine Sehnsucht haben, von der wir die Erfahrung machen, dass sie in unserer Welt, in der wir leben, gar nicht zur Erfüllung kommt. Dass wir möglicherweise Menschen sind, die für eine andere Welt geschaffen worden sind, nicht nur hier. Dass das gar nicht unsere eigentliche Heimat ist. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass im Deutschen das Wort Leid mit Lidan in die Fremde ziehen zu tun hat. Wer Leid erfährt, der macht die Erfahrung, das ist nicht die Welt, wie sie sein sollte. Wir leben in einer fremden Welt. Wo ist die eigentliche Welt? Wo ist das, wonach wir Sehnsucht haben? Nach einer Welt des Friedens und der Freude. Und zwar gerade dann haben wir oft diesen Eindruck, wenn uns das gelingt, was wir wollten, dann merken wir, das ist noch eine Differenz. Leben müsste eigentlich mehr sein. Nietzsche hat mal gesagt, alle Lust will Ewigkeit. Das heißt, gerade wenn wir positive Erfahrungen haben, würden wir gerne das Moment anhalten und nicht nur sagen, ja, jetzt mal ganz kurz, aber es ist nicht so wichtig. Leid und die Frage nach Gott. Die meisten Menschen, wenn sie gefragt werden, warum sie nicht an Gott glauben, die sagen, wegen des Leids in der Welt. Das ist bei den meisten. Also wenn es einen liebenden Gott gäbe, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Das kann gar nicht stimmen, Leid und Gott. Aber schon in der Antike hat einer eine Gegenfrage gestellt. Und zwar die Gegenfrage, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Schönheit in der Welt, so viel Schönes, so viel Gutes? Wir machen ja nicht nur die Erfahrung von Leid in unserem Leben, sondern auch die Erfahrung von Schönem und Gutem. Also wir brauchen eine Antwort auf beide Fragen. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Aber wir brauchen auch eine Antwort auf die Frage, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes, so viel Gutes in der Welt? Denn auch diese Erfahrung machen wir. Wir erleben das Gute in der Liebe, in menschlichen Beziehungen, in der Natur, in der Kultur, in der Musik, in anderem. Also wir machen nicht nur die Erfahrung von Leid, wir machen auch die andere Erfahrung. Und für beides brauchen wir eine Antwort. Der Atheismus hat darauf keine Antwort. Nach dem Atheismus ist der Mensch das Produkt blinder, geistloser Materie, zielloser Materie. Und irgendwann in meinem Leben, als ich noch kein Christ war, fiel es mir immer schwerer zu glauben, dass diese Welt, die so schön ist, dass diese Welt die Menschen hervorgebracht hat, die nach Sinn und Bedeutung fragen, das Produkt zielloser, sinnloser, bedeutungsloser, geistloser Materie sein soll. Man kann sich auch da die Frage stellen, was muss man eigentlich glauben, wenn man das glauben soll? Und dann noch etwas, das haben viele, auch atheistische Philosophen, so empfunden: Es gibt nichts, was einen Menschen mehr aufregt als Ungerechtigkeit. Und wenn man die Weltgeschichte betrachtet, muss man feststellen, sie ist enorm ungerecht. Wenn der Atheismus recht hätte, gäbe es für die, die in dieser Welt ungerecht behandelt wurden, für die, die in KZs und Gulags und wo auch immer auch als Kinder umgebracht worden sind, die heute noch umgebracht werden in manchen Staaten der Welt, ohne Hoffnung, haben Pech gehabt. Der Atheismus kann keine Hoffnung vermitteln. Keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Und das ist doch das, was wir suchen. Der Philosoph Horkheimer hat das auch so beschrieben. Ein Atheist hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Das ist unerträglich, wenn ich das Leiden der Welt ansehe. Das ist unerträglich. Der Atheismus kann eine Hoffnung nicht vermitteln. Das kann nur der Glaube an Gott. Denn wenn es eine Hoffnung gibt für die Opfer und wenn es Gerechtigkeit geben soll für die Täter in der Geschichte, kann sie nur von Gott kommen. Vom Atheismus kann sie nicht kommen. Der Atheismus kann natürlich auch nicht die Warum-Frage stellen, warum passiert das? Denn Naturgesetze kann man ja nicht anklagen. Man kann zu Naturgesetzen nicht sagen, warum hast du mich so geschaffen, wie du mich geschaffen hast. Man muss es einfach hinnehmen. Aber in dem Moment, wo wir gehört haben oder davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, dann stellt sich die Frage, ja, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Wir haben es ja mit zwei Arten von Übeln zu tun. Einmal die moralischen Übel, das heißt das, was Menschen anderen Menschen antun. Da kann man sagen, okay, Mord, Totschlag, Kriege, Kindesmisshandlungen, was hat das mit Gott zu tun? Das tun Menschen anderen Menschen an. Man kann sich allerdings die Frage stellen, warum hat Gott eine Welt geschaffen, wo das möglich ist? Oder die natürlichen Übel, wie man dann sagt, also Naturkatastrophen oder auch so ein Virus, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Wie kann das kommen? Erdbeben, Ähnliches. Wir hätten gerne eine Antwort darauf. Aber der Atheismus kann darauf keine Antwort geben, weil die Welt ist eben so, wie sie ist. Produkt blinder, geistloser, zielloser Materie. Das führt mich zu einem dritten Punkt, nämlich zu dem Punkt der Antwort des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube sagt nicht, dass diese Welt nur einfach Produkt ist von Unfall, Zufall, Notwendigkeit, sondern sagt, hinter dieser Welt steht ein liebender, personaler Schöpfergott. Und dann stellt sich die Frage. Wie gesagt, Naturgesetze kann man nicht anklagen, aber Personen kann man anklagen, wenn man sagt, ja, da ist eine Person dahinter. Dann fragt man sich ja, aber die Welt oder mein eigenes Leben sieht gar nicht so aus. Früher hat mal in meinem Schwarzbuch Kommunismus am Anfang das schöne Motto gestanden, Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Ja, wenn man Geschichte betrachtet, so wie die Althistoriker das tun, aber nicht nur die Althistoriker, dann stellt man fest, ja, Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Das ist das, was stattgefunden hat in der Geschichte. Und bis heute ist ja nicht so, dass es besser geworden wäre. Die größten Verbrechen waren ja wahrscheinlich im 20. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert sieht auch nicht so viel besser aus in vielen Teilen der Welt. Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Der christliche Glaube ist also daran interessiert, eine Antwort zu geben, weil er vertritt, dass hinter dieser Welt ein liebender, personaler Schöpfer Gottes ist. Und da stellen sich in der Frage des Leids natürlich zwei Fragen. Die eine ist die intellektuelle Frage, wo kommt das Leid her? Warum gibt es das Leid oder warum lässt Gott das zu oder warum veranstaltet er das? Und die zweite Frage ist die existenzielle Seite, wie begegnet man dem Leid, wie kommt man selber durch das Leid? Und wenn man jetzt die Bibel aufschlägt, also die Grundlage des christlichen Glaubens, das Alte und auch vor allem das Neue Testament, dann stellt man fest, dass die Bibel mehr an der existenziellen Seite als an der intellektuellen Seite des Problems interessiert ist. Das heißt, die Bibel ist mehr daran interessiert, dem Menschen Hilfen zu geben, wie er im Leid leben kann, wie es damit im Leid für ihn weitergehen kann. Das sind dann Trostworte, die wir im Alten Testament finden, etwa in den Psalmen, die wir auch im Neuen Testament finden, sei es von Jesus, sei es in den Briefen. Also, dass der Mensch Trost findet in seinen Lebenssituationen. Trost hängt zusammen mit dem englischen Wort to trust, also Vertrauen. Getröstet ist ein Mensch, der Vertrauen hat, dass er feste, sichere Schritte gehen kann in der Gegenwart und in die Zukunft hinaus. Und das ist das, was die Bibel vermitteln will. Aber sie gibt auch eine Erklärung ab für die intellektuelle Seite. Bei uns ist es ja so, dass wir vor allen Dingen daran interessiert sind, wenn wir über Leid nachdenken, dass Leid möglichst schnell beendet wird. Wenn wir uns mit dem Neuen Testament oder auch der Bibel beschäftigen, stellen wir fest, dass da auch die Frage ist, was ist denn die Ursache des Leids? Und eigentlich müsste ja die Ursache des Leids beendet werden. Die intellektuelle Seite. Im Alten Testament, in Genesis 3, wird die Geschichte vom Sündenfall erzählt, die als Summe wiedergibt, dass der Mensch geschaffen war für die Gemeinschaft mit Gott, sich aber auch aus dieser Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt hat. Und dass deshalb das Leid, der Tod in die Welt gekommen ist. Die Trennung des Menschen von Gott. Also es ist so, Gott hat die Welt geschaffen. Die Welt ist nicht Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit. Gott hat die Welt geschaffen. Und er wollte eine Welt auch mit Menschen, mit denen er kommunizieren wollte. Und die Geschichte des Sündenfalls erzählt, dass der Mensch sich aus dieser Gemeinschaft herausgesündigt hat. Und dadurch kamen als Folge Leid, Mord und Totschlag. Paulus nimmt das im Neuen Testament auf, diesen Satz aus dem Alten Testament, in dem er im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 formuliert, der Tod ist der Sünde Sold, sozusagen. Der Tod ist das, was die Sünde, was der Lohn der Sünde ist, der Sünde Sold. Da wird der Gedanke aufgenommen. Nun kann man sagen, nehmen wir mal an, die Geschichte ist wahr, die Erzählung der Bibel. Was habe ich damit zu tun, wenn etwas vor weiß wie vielen Jahren passiert ist, Menschen sich von Gott getrennt haben? Nun muss man so sagen, die Bibel ist der Meinung, dass wir als Menschen nicht nur Opfer des Sündenfalls sind. Wir werden alle in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott losgelöst hat. Von daher sind wir alle Opfer des Sündenfalls. Gleichzeitig sind wir aber auch Täter des Sündenfalls. Also wir tun das auch. Wir vollziehen das auch. Wir vollziehen auch unseren eigenen Weg, dass wir ohne Gott leben wollen. Und wir, gerade auch oftmals Leuten gegenüber, die wir eigentlich mögen, benehmen uns auch nicht immer so, wie wir das gerne wollten, nach unseren eigenen Maßstäben. Von den Maßstäben Gottes mal ganz abgesehen. Wir müssen oft zugeben, dass wir nicht so sind, wie wir eigentlich gerne sein wollten. Wir haben dann Entschuldigungen, wir sagen, der andere hat angefangen oder der Tag war so stressig und so. Ja, das ist schon recht, dass der Tag stressig war. Und dann kam das auch noch dazu. Das hat mal jemand gesagt, vielleicht ist es bei Menschen wie bei einer Zitrone. Wenn man eine Zitrone presst, dann kommt Saft heraus. Und der Saft ist sauer. Aber der ist nicht sauer geworden, wenn man drauf gedrückt hat. Der war vorher schon sauer. Aber erst als man ihn drauf gedrückt hat, hat man gesehen, wie er ist, nämlich sauer. Und vielleicht zeigt eben die Stresssituation gerade das, was in uns ist. Interessanterweise haben manche ja den Eindruck, dass viele Menschen dadurch gewinnen, wenn sie auf einmal in Leidenssituationen hineinkommen und auch gut herauskommen. Es gibt viele Menschen, die sehr barmherzig sind, wo man dann überrascht ist zu erfahren, was für Leid sie in ihrem Leben erlebt haben. Vielleicht hat gerade das sie barmherzig gemacht. Also hat man manchmal den Eindruck, dass vielleicht sogar zur Reife des Menschen Leiden mit dazugehören kann. Denn interessanterweise hat Leiden in der Welt, wie wir es erleben, nicht nur negative Funktionen. Sie kann auch positive Funktionen haben. Leid, Schmerz. Also Schmerz zum Beispiel ist ein Warnsignal. Also zeigt mir mit der Hand, dass ich nicht zu nah an die heiße Herdplatte kommen darf, sonst verbrenne ich mich. Achtung, Gefahr, zeigt der Schmerz an. Aber Leid oder Schmerz kann auch das Signal abgeben, es ist was nicht in Ordnung. Das muss in Ordnung gebracht werden. Also wer Zahnschmerzen hat, der kann zwar wochenlang die Suppe immer über links nach hinten kippen, aber er weiß, irgendwann muss man zum Zahnarzt. Also das Leid, den Schmerz, den man hat, zeigt an, es war nicht in Ordnung. Es muss in Ordnung gebracht werden. Das ist eine positive Funktion. Auch Schmerz kann in dem ersten Beispiel eine positive Funktion sein für uns Menschen. Es gibt Menschen, die sind schmerzunempfindlich. Da ist es die Aufgabe der Medizin, ihnen Schmerz beizubringen. Weil sonst können sie sich selber zerstören, ohne es zu merken. In der Welt, in der wir leben, hat Schmerz, kann Schmerz auch positive Funktionen haben. Der Warnung vor der Gefahr und auch der Warnung, dass etwas nicht in Ordnung ist, was in Ordnung gebracht werden soll. Und es gibt manche Biografien, wo Leute im Rückblick, nicht in der Situation selbst, sagen, eine Leidenssituation, vielleicht eine Katastrophe, ein Unfall, vielleicht etwas, worunter sie heute noch sichtbar leiden, war für sie ganz wichtig. Sonst wäre ihr Leben eine ganz andere, und zwar falsche, wie Sie heute sagen würden, falsche Richtung gegangen. Das gibt es. Das muss nicht so kommen, aber das gibt es auch als Beispiel. Was ist nun die christliche Antwort? Die christliche Antwort ist die, dass Gott an seinem Plan, dass er eine Welt mit den Menschen schaffen will, eine neue Welt festgehalten hat. Dass er sie nicht aufgegeben hat, obwohl die Menschen sich von ihm abgewandt haben. Und die christliche Antwort sagt, Gott ist selber Mensch geworden. Er ist in diese Welt des Leidens und des Sterbens hineingekommen. Er ist selbst Mensch geworden, hat unser Leiden, unser Sterben auf sich genommen. Und wie es das Neue Testament ausdrückt, hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Weil es Gott darauf ankommt, dass die Ursache des Leidens beseitigt wird. Ich habe eben gesagt, wir sind daran interessiert, dass Leiden beseitigt wird. Gott ist daran interessiert, dass die Ursache des Leidens beseitigt wird. Und von daher kann man auch verstehen, wenn die Bibel sagt, das Entscheidende ist, dass unser Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung kommen muss. Das andere, das Leiden beseitigt wird, ist schön und passiert ja oft in dieser Welt. Aber das reicht nicht aus. Es wird eine neue Welt Gottes geben, so heißt es in der Offenbarung 21, eine neue Welt Gottes ohne Leid und ohne Tod. Und alle sind eingeladen, dort hineinzukommen. Die Hand Gottes ist ausgestreckt. Das ist das, was Jesus vermittelt hat. Und durch Zeichen hat er es auch dargestellt. Zeichen der Heilung, ja sogar Zeichen der Totenauferweckung. Ein Theologe hat mal geschrieben, die Zeichen Jesu, auch die Totenauferweckung, waren Appetitanreger Gottes. Er wollte uns sagen, das ist das, was ich möchte. Aber ihr müsst neu werden, das Alte ablegen und neu werden. So kommt ihr nicht hinein. Es wird eine Welt sein ohne Tod und ohne Leid. Und wer weiterhin Tod und Leid verursachen will oder Hass, der kommt da nicht hinein. Der britische Schriftsteller C.S. Lewis hat in diesem Zusammenhang geschrieben, der Riegel zur Hölle sitzt innen. Gott bietet uns an, dass wir den Riegel öffnen und dass wir zu ihm kommen können. Die Zeichen von Jesus waren Zeichen darauf hin, dass es die neue Welt gibt. Und er ist der Erste, der Neugeborene der neuen Schöpfung. Seine Auferstehung war nicht, dass er zurückkam in die alte Welt, sondern er war der Erste in die neue Welt, seine Auferstehung in die neue Welt. Und das ist die Verheißung auch über uns. Man könnte so sagen, die christliche Antwort auf die Leitfrage ist die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. In der Welt Gottes ohne Leid, ohne Tod. Die Welt, in der Gott mit uns sein wird, wie es die Offenbarung sagt, und in der alle unsere Tränen abgewischt werden. Hier werden auch Tränen durch Taschentücher abgewischt, aber es kommen wieder neue Tränen. Es sollen einmal alle Tränen abgewischt werden. Das ist die Verheißung. Paulus kann im Römerbrief schreiben, die Leiden dieser jetzigen Zeit stehen keinem Verhältnis zur Herrlichkeit, die für uns bereit ist, die wir erfahren sollen. Das ist die Aussage des Neuen Testamentes. Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Manche denken, wenn sie sowas lesen, ja, das ist Wunschdenken. Also man wünscht sich irgendwie die Kuchen im Himmel und weil man hier zu kurz gekommen ist, hofft man, dass es die da wenigstens gibt. Zunächst mal muss man sagen, dieses Argument, das ist nur Wunschdenken, klingt zwar logisch, ist aber unlogisch, weil es behauptet, das ist Wunschdenken, also gibt es das nicht. Das stimmt aber gar nicht. Wir wissen, es gibt Wünsche in unserem Leben, die gehen in Erfüllung, andere gehen nicht in Erfüllung. Die entscheidende Frage ist nicht, ob etwas Wunschdenken ist, sondern ob es in Erfüllung geht. Oder man könnte auch sagen, wie gut der Wunsch oder die Hoffnung jeweils begründet ist. Übrigens kann man dem Atheismus auch den Vorwurf des Wunschdenkens machen. Also Manfred Lütz, der Psychiater, hat geschrieben, Atheismus ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Das heißt, dass man nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden will. Dass man sagt, es war nicht alles gut, was ich gemacht habe in dem Leben, aber mit dem Tod ist alles vorbei und das war's dann. Nein, nein, so hat mal der Schweizer Dichter Kurt Marti gesagt, das könnte den Leuten so passen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nein, nein, es kommt alles nochmal zur Sprache. Natürlich gibt es Auferstehung der Toten. Das ist eine ganz feste Grundlage. Ich habe das ja eben am Anfang schon gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass einfach die Herren dieser Welt, die andere umbringen, sagen, gut, mich hat ja keiner erwischt, das war ja, das Leben wird. Nein, nein, es wird alles nur einmal zur Sprache kommen. Es gibt eine Gerechtigkeit für die Opfer und für die Täter in der Geschichte. Wunschdenken. Nein, es ist kein Wunschdenken, sondern die christliche Hoffnung ist begründet. Der Oxforder Evolutionsbiologe hat ja mal gesagt, Glaube ist blind. Er meinte den Glauben an Gott. Wissenschaft beruht auf Belegen. Der christliche Glaube ist nicht blind. Der christliche Glaube beruht auf historischen Belegen und auf historischen persönlichen Erfahrungen. Auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Er ist nicht blind. Deshalb beschäftigen sich ja die Neutestamentler, aber auch jeder Christ oder auch Historiker, wenn sie Christen geworden sind, mit dem Neuen Testament. Historische Belege und auch persönliche Erfahrungen. Manche denken, der Glaube an die Auferstehung führt zu einem Verschieben der Verantwortung in dieser Welt. Also man hofft darauf, dass später alles besser wird, dass das, wovon man ausgeht, im Jenseits und engagiert sich nicht genug für diese Welt. Aber das ist ganz falsch. Es ist genau umgekehrt. Die Christen haben zu allen Zeiten sich gerade deshalb engagiert, weil sie vom unendlichen Wert eines jeden Menschen wussten. Wir sind nicht Kandidaten des Todes, wie uns der Atheismus erzählen will, wenn es aus ist, ist es aus. Nein, wir sind Kandidaten des Lebens. Und jeder Mensch, dem wir begegnen, ist von einem unendlichen Wert. Und wenn wir uns einmal wieder treffen werden, dann werden wir uns als solche wieder treffen, denen alles vergeben ist, auch das, was wir einander angetan haben. Jeder Mensch von einem unendlichen Wert. Und deshalb haben Christen sich gerade in Leidenszeiten, gerade in Pandemiezeiten, es gab schon andere in der Geschichte, auch in der Antike, für ihre auch heidnischen Mitbürger eingesetzt. Es gibt viele berühmte Beispiele aus dem 2. Jahrhundert oder 3. oder 4. Jahrhundert. Es gibt sogar ein ganz interessantes Zeugnis des römischen Kaisers Julian, der war kein Christ. Und als sich immer mehr alles in Richtung Christentum im Römischen Reich hinbewegte, wollte er das stoppen. Und da hat er einen Brief geschrieben an römische, heidnische Priester und hat darin geschrieben, dass die Leute, viele dieser Leute, dem Jesus von Nazareth, dem Galiläer, nachlaufen. Das liegt nur daran, dass die Christen sich engagieren für die Armen, Alten, Kranken und Schwachen. Und zwar nicht nur für ihre eigenen Leute, sondern auch für die anderen, auch für unsere. Und das müssen wir auch tun. Wir müssen uns auch um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen engagieren. Das ist ein ganz tolles Zeugnis für die Christen. Das heißt, und das wissen wir aus anderen Texten und Quellen, die sind nicht weggelaufen bei der Pandemie und bei Ähnlichem, sondern sind geblieben und haben ihren Mitbürgern geholfen. Und das hat einen enormen Eindruck gemacht und das hat auch viele dazu gebracht, in der Antike Christen zu werden, sich dem christlichen Glauben anzuschließen oder überhaupt so mal darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Und dass die Christen das gemacht hat, war gerade ihr Glaube an die Auferstehung. Das war gerade der Glaube vom unendlichen Wert eines jeden Menschen und auch vom unendlichen Wert des eigenen Lebens. Dass man nicht denken muss, ja, ich habe nur die paar Jahre, die muss ich irgendwie vollkriegen, sondern und vor allen Dingen mit viel guten Erlebnissen, sondern das ist nur ein Teil meines Lebens. Das Eigentliche ist die andere Welt, die Verheißung Gottes. In der neuen Welt Gottes, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Bitterkeit. Das ist also kurz gesagt die christliche Antwort auf das Leid. Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Das ist kein Wunschdenken, sondern es hat einen Grund. Diese Hoffnung ist begründet im Leben, im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Und deshalb lohnt es sich, das Neue Testament zu lesen, um mehr über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus zu erfahren. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch etwas sagen, was mir in der damaligen Situation des Todes meiner Familie ganz persönlich geholfen hat. Weil es heißt ja das Thema, wo ist Gott im Leid? Was habe ich selbst für Erfahrungen gemacht? Zunächst mal möchte ich sagen, dass Gott mittelbar handelt, zum Beispiel durch Ärzte. Man muss nicht, wenn man an Gott glaubt oder zu Gott betet, immer denken, das muss jetzt was Unmittelbares erscheinen, sondern mittelbar. Auch Gott hat mir durch Ärzte geholfen. Durch Operationen, durch Medikamente, durch Ratschläge, wie ich mich verhalten soll. Und auch jetzt gibt es natürlich auch Vorschläge, wie man leben soll, was man tun soll, Vorschläge von Ärzten. Gott handelt durchaus mittelbar. Mittelbar hat er mir auch geholfen durch Freunde. Mich haben Freunde besucht. Man kann von den Freunden Hiobs übrigens einiges lernen. Im Alten Testament ist ja Hiob so als ein Beispiel eines, der mit Leid umzugehen hatte. Wir sprechen ja heute noch von den Hiobs-Botschaften. Und man kann von den Freunden Hiobs einmal lernen, dass sie hingegangen sind zu Hiob, als Hiob im Leid war. Sie haben ihm das Wichtigste gegeben, was sie hatten, nämlich ihre Zeit. Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Zeit. Und man kann seine Liebe zu einem anderen Menschen nicht mehr als dadurch ausdrücken, dass man ihm seine Zeit gibt. In allem sind wir ersetzbar, aber nicht in unserer Zeit. Also, wenn wir vom Leiden hören, dass von einem anders und überlegen, kann man ihn besuchen, ist jetzt momentan schwierig, kann man ihm eine Mail schicken, Brief schreiben, anrufen, Zeit geben. Und sie haben geschwiegen. Das ist auch, was man lernen kann. Manche Leute gehen auch nicht hin zu einem Leidenden, weil sie denken, ich habe sowieso nichts zu sagen. Was soll ich denn da sagen? Man muss nichts sagen. Man kann einfach schweigen. Vielleicht kommt aus dem Schweigen heraus doch etwas, was man sagen kann und was dem anderen hilft. Das hat mir auch geholfen, dass mich Freunde einfach besucht haben und da waren. Und dann hat mir, das war mittelbar, aber auch wohl sehr unmittelbar, auch das Wort Gottes selbst geholfen. Und zwar habe ich damals Losungen gelesen. Also einmal lese ich auch heute noch Losungen. Manche kennen das bei den Christen. Das ist ein Wort für jeden Tag. Wort aus dem Alten Testament, Neuen Testament, dann ein Liedvers oder ein Gebet dazu. Und ich hatte schon oft erlebt, dass so ein Wort auch in ganz persönliche Situationen meines Lebens hineingesprochen hat. Und da wollte ich gerne mal wissen, ich war ja in der Woche in der DDR, da habe ich keine Losung mitgenommen. Vielleicht werden sie mir noch konfisziert, habe ich gedacht. Habe ich also dann, als ich wieder im Westen war, mir die Losungen angeguckt. Zwar genau vom Unfalltag bis zu dem Tag der Beerdigung. Das hat mich beeindruckt, was da stand. Am Unfalltag hieß es, die Gabe Gottes in Jesus Christus, das ewige Leben. Und als Liedvers, sterben heißt dann, das Ziel gelangen. Am nächsten Tag war ein Wort aus Psalm 16, das Lieblingswort meiner Frau. Mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Am nächsten Tag war Hiob. Haben wir Gott für das Gute gedankt? Sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen? Da habe ich mir gedacht, der Hiob, der hat Gott gedankt für das viele Gute, was er erlebt. Er hat viel Gutes erlebt. Und jetzt auf einmal kam was ganz anderes. Und hat er nicht gesagt, das hat mit Gott nichts zu tun. Er hatte Gott kennengelernt. Er hat mindestens gesagt, Gott lässt es zu. Gott lässt es zu mir kommen. Er hat das, hat Gott anders kennengelernt, hat es aus seiner Hand genommen. Er hat also nicht das Schicksal irgendwie versachlicht, sondern hat immer noch Gott als Person dahinter gesehen und ist mit Gott im Gespräch geblieben, auch in dieser schwierigen Situation, auch im Klagen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und dann hieß in Römer 8, weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, was in Christus Jesus ist. Das habe ich da gelesen, hintereinander weg, als ich da auf dem Friedhof war oder vielmehr nach der Beerdigung. Dazu muss ich noch was sagen. Ich bin vorher gefragt worden, ob ich an der Beerdigung teilnehmen wollte. Ich lag in Hannover im Krankenhaus, die Beerdigung war in Dillenburg. Erst habe ich gesagt, nein, ich war auch gar nicht transportfähig. Und einen Tag bevor die Beerdigung war, habe ich gesagt, gut, ich fahre hin. Weil ich nicht transportfähig war, konnte ich nicht im Krankenwagen gefahren werden, wurde in einem Privat-PKW hingefahren, was natürlich die Transportfähigkeit auch nicht viel verbessert hat. Und dann war ich am Friedhof. Und dann sah ich, wie die Särge hinuntergelassen wurden. Das war ein wichtiger Moment für mich. Wir haben den Deutschen ja auch die Formulierung Hoffnungen begraben. Ich habe gehört, es gibt Leute, die nicht gerne auf den Friedhof gehen, wenn jemand beerdigt wird, an dem sie besonders hängen. Und sich später fragen, was hat eigentlich an diesem Tag stattgefunden? Ich habe es gesehen, was stattgefunden hat. Die Hoffnungen, die ich hatte in meinem Leben, wurden begraben. Das war ein wichtiger Moment, das erlebt zu haben. Als ich Christ geworden bin, hat mir ein Christ so einen Zettelkasten hingehalten, soll ich mal einen Spruch ziehen, wäre hier so üblich. Habe einen Spruch gezogen, stand drauf, heile mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Wie passt das da jetzt hinein, das, was ich jetzt erlebt habe? Das war eine spannende Frage. Wie passt das hinein? Also die Teilnahme an der Beerdigung war für mich wichtig und dann anschließend das Lesen der Losung. Ich bin einmal dankbar, dass ich überhaupt die Idee hatte, die Losung mir anzusehen und bin auch dafür dankbar, dass es bei mir angekommen ist. Es hätte auch sein können, dass man etwas liest in der Bibel und sagt, okay, wird schon stimmen, aber heute bin ich dazu eigentlich nicht aufgelegt. Aber es ist angekommen, das halte ich auch für eine Gnade. Und dann etwas, was noch weitergeht für mich, mein eigenes Leben, was ich auch zu der Gnade Gottes ansehe in meinem Leben. Das letzte Buch, was wir gelesen hatten, bevor wir in die DDR fuhren, war der letzte Band der Kinderbücher von C.S. Lewis oder Fantasy, wie man neuerdings dazu sagt, The Last Battle. Es war so, wir haben die ganzen 7 Bücher gelesen auf Englisch. Meine Frau hat sie zuerst gelesen und mir schon mal gesagt, was drinsteht. Dann habe ich sie auch gelesen. Und sie hat den 7. Band gelesen. Und dann hat sie mir nach dem 7. Band gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich freue mich auf die neue Welt Gottes mit Jesus. Das war keine Todessehnsucht. Wenn Sie das Buch mal lesen, werden Sie merken, man kann auf so Gedanken kommen, wenn man dieses Buch liest von C.S. Lewis, The Last Battle, der letzte Kampf heißt es auf Deutsch. Und das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Aber das waren Punkte, wenn man fragt, wie hat Gott geholfen, dann würde ich sagen, einmal natürlich ganz konkret durch die Ärzte, die mich am Leben gehalten haben und die mir ein Weiterleben ermöglicht haben, durch die Freunde, die da waren, die mich besucht haben, sicher auch durch das Zeichen, Hoffnungen begraben. Wobei man, das klingt jetzt sehr hart, weil ich sage, sich immer im Klaren sein muss, wenn man auf dem Friedhof trauert, trauert man eigentlich hauptsächlich um sich selbst. Weil auf einmal wird einem bewusst, was man eigentlich noch gedacht hatte, was die Begegnung mit diesem Menschen bringen könnte. Und jetzt weiß man, sie wird es nicht mehr bringen, in dieser Welt nicht mehr. Man hat ja auch Hoffnungen auf dieses Leben, auf diese Gemeinschaft. Und das wird in dieser Welt nicht mehr kommen. Das muss man sich auch eingestehen, denn auf der anderen Seite, sie ist da, wo sie hin wollte bei Jesus. Sie hat das sozusagen gefunden, sie war für ein paar Jahre mein Begleiter. Und dann ging sie weiter. Das war das Unmittelbare, auch durch das Wort Gottes mit den Losungen und auch dann wieder das mittelbar Unmittelbare durch den Hinweis auf das Buch von C.S. Lewis. So glaube ich, dass Gott im Leid uns nahe ist. Es ist also nicht nur so, dass Bewältigung oder christliche Antwort des Leidens die neue Welt Gottes ist im Jenseits, in der neuen Welt, die nur einen Moment von uns entfernt ist, sondern es ist auch seine Hilfe ganz konkret hier. Und ich bin dann in meiner Bedenkung, Durchdenkung des Leidens auf ein Psalmwort gestoßen, was alle wahrscheinlich kennen. Das ist nämlich das Bekannteste im Zusammenhang mit Leid, der Psalm 23. Und das ist Ihnen wahrscheinlich schon mal aufgefallen, aber mir ist es relativ spät erst aufgefallen. Psalm 23 gibt es einen Wechsel. Da heißt es am Anfang, der Herr ist mein Hirte. Er wird mich leiten, er wird mich führen, er erquicket mich, er. Und dann auf einmal geht es weiter, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und zwar im Tal der Todesschatten. Das heißt, in dem Moment, wo es in Leidens, ja sogar in Sterbenssituation kommt, Tal der Todesschatten, wird es per du. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er. Und dann aber wird es per du. Was nicht per du ist, ist per du, sagen manche. Per du. Gott möchte von uns per du angesprochen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können überall, jederzeit mit ihm ins Gespräch kommen. Paulus, als er in Athen ist, in Apostelgeschichte 17 wird das berichtet, da hält er eine Rede vor den Athenern. Und da sagt er zu denen, Gott ist nicht ferne von uns. Er ist nahe von uns. Er möchte gesucht und gefunden werden. Er ist nicht ferne von uns, er ist nahe von uns. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, nicht nur für Menschen, die im Leid sind, aber gerade auch für Menschen im Leid. Wenn wir beten, geht es nicht darum, dass wir einen fernen Gott herbeirufen, sondern wenn wir beten, heißt das, wir dürfen den nahen Gott anrufen. Das ist das Angebot Gottes im Alten und im Neuen Testament. Er ist da und er will mit du angerufen werden. Er ist bei uns. Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Und das gilt in allen Situationen, nicht nur in Leidenssituationen. Es ist sicher gut, wenn wir das einüben in Situationen, wo wir noch nicht leiden. Wenn Leidenssituationen, werden wir sicher auch erleben. Also, der christliche Glaube gibt Hoffnung, Und die christliche Hoffnung ist begründet im Leben, im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Gott ist nicht ferne von uns. Vielen Dank. You give me life.